Du denkst so nicht konkret ans Auswandern, eventuell nach Deutschland, weil Rentner in der Schweiz zu sein nicht mehr lustig sein wird in 20 Jahren.
Ja, nein, also nein, ich denke jetzt nicht ans Auswandern.
Und damit willkommen. Mein Name ist Stefan Robinet, mein Gast diesmal Till Grünewald, seit Gründung 2014 Geschäftsführer des Berner Generationenhauses. Das Berner Generationenhaus ist, Zitat, wichtiger Seismograf für Generationenfragen in der Schweiz. Zitat Ende, so heißt es auf der Website. Wie hat der Seismograf ausgeschlagen, als am Wochenende eine deutliche Mehrheit der Schweizer für ein 13. Rentenmonatseinkommen gestimmt hat? Was heißt das für das Generationenmiteinander in der Schweiz? Was ändert sich womöglich konkret für jüngere Arbeitnehmer in der Schweiz? Und, bange Frage, könnte die Schweiz bald überall sein, zum Beispiel in Deutschland? Hallo Till, willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, uns aus gegebenem Anlass die Situation der Rentner und das Verhältnis der Generationen in der Schweiz zu erklären.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich lese, bei den unter 40-Jährigen waren 3 von 5 gegen eine 13. Rente. Ab den 50- bis 64-Jährigen überzeugte die Rentenerhöhung eine klare Mehrheit. Till, du bist 46, also genau dazwischen. Bist du persönlich mit dem Ergebnis der Abstimmung zufrieden?
Ja, wir haben hier ein demokratisches System in der Schweiz und das Volk hat entschieden. In diesem Sinne sind wir zufrieden, weil das Volk so entschieden hat.
Was bedeutet es denn für dich und deine Generation?
Als Generation, Mitglied der Generation X liege ich irgendwo zwischen Jung und Alt und da gab es wirklich Unterschiede. Also die jüngste Gruppe hätte dort die Initiative nicht angenommen. Mit zunehmendem Alter hat die Zustimmung zugenommen. Insgesamt kann man sagen, es gibt dort Unterschiede. Diese Unterschiede sind allerdings nicht enorm groß. Erstens und zweitens kann man auch sagen, dass jetzt im Unterschied zum Beispiel zur Brexit-Abstimmung, wo auch die jüngere Generation mehrheitlich für Remain gestimmt haben und es dann nach der Abstimmung eigentlich auch einen Aufstand gab, laute Stimmen gab, jetzt in der Schweiz eigentlich keinen Aufstand gab von den jüngeren Generationen. Also sie haben sich dort nicht dazu geäußert, eigentlich, dass sie wie überstimmt worden sind.
Ja, lass mich nochmal konkret fragen. Also, was bedeutet das denn wohl für dich und Menschen deines Alters, die, ja, man sagt so schon, in der Rush Hour des Lebens sind, mittendrin? Also, Rente ist noch eine Weile weg, ne? Du hättest noch 20 Jahre zu gehen in der Schweiz mit 65, da bleibt's dabei.
Genau, also du sagst jetzt, bleibt dabei, das ist natürlich eine der Fragen. Also man kann wie sagen, was wie eigentlich jetzt die Abstimmung ergeben hat, ist, dass voraussichtlich ab 2026 eigentlich die AV-Rente um einen 13. Teil erhöht wird. Das ist, ja, mathematisch sind das irgendwie 8,33%, wo die AV-Renten höher ausfallen, und zwar für alle, die das ordentliche Pensionsalter erreicht haben, das liegt aktuell bei 65%.
Aber jetzt erklärst du wieder die Auswirkungen für die Rentner. Das haben wir ja verstanden. Ich frage mich und frage dich, was bedeutet es denn für dich? Was glaubst du?
Also, du fragst mich danach nach der Finanzierungsfrage, du fragst mich, ob ich daran glaube, dass ich irgendwann das Rentenalter erreichen werde und auch noch in den Genuss komme. Oder beides.
Such dir es aus, aber kannst auch nacheinander machen.
Ja, also ich denke, die Finanzierungsfrage, dort haben sich natürlich dort haben sich die Geister geschieden und die ist ja auch noch nicht geklärt. Das gilt es jetzt zu erarbeiten. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist natürlich, dass man sicher das Rentenalter wieder diskutieren wird. Das wurde ja für Frauen erst auf dieses Jahr eigentlich auch von 64 auf 65 angepasst. Eine Möglichkeit wäre das, über höhere Lohnbeiträge zu finanzieren. Das würde jetzt für mich ganz konkret heißen, dass ich ab dem Jahr 2026 von meinem Lohn eigentlich höhere Beiträge abgeben muss an die AV. Das wäre dann eine schlechte Stellung. Und ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit, das eigentlich über Mehrwertsteuerbeiträge zu finanzieren. Das würde für mich bedeuten, wenn ich jetzt nach unserem Gespräch Lebensmittel einkaufen gehe, dass sie sich dann verteuern, würden, weil ich höhere Mehrwertsteuerbeiträge dazu zahlen muss, was auch jetzt für mich eine schlechte Stellung wäre.
Also bisher habe ich drei schlechte Sachen für dich gehört. Ich hätte aber noch eine vierte im Angebot, die ich auch gelesen habe, Erbschaftssteuer erhöhen. Also welche von den vier schlechten Möglichkeiten würdest du denn als die für dich am wenigsten schlechte, am ehesten mittragen?
Ja, die Erbschaftssteuererhöhung habe ich auch gelesen und gleichzeitig ist das natürlich in sich ein großes Thema, ist auch ein Generationenthema. Und in der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass jede zweite Vermögensfranken aktuell vererbt wird, also es wird nicht mehr verdient. Also dort gibt es sicher, ja, das ist natürlich ein Spielfeld für Umverteilung, wenn man umverteilen will. Wenn du mich jetzt fragst, was ich nehmen würde, ich denke, dort, ja, letztendlich ist es auch ein solidarisches System. Also ich nehme jetzt als 46-Jähriger das in Kauf oder werde das in Kauf nehmen müssen mit dem Ausblick, das irgendwann in Form einer AV-Rente dann auch zurückzubekommen, beziehungsweise dass dann die jüngere Generation halt wiederum auch in die AV einzahlen wird, damit ich Renten beziehen kann. Also ich habe selber keine favorisierte Finanzierungsvariante.
Aber unterm Strich ist ja eines klar, hast du auch deutlich gemacht, für dich bringt das nichts Gutes, sondern an irgendeiner Stelle eine finanzielle Verschlechterung. Eindeutig, oder?
Ich denke, wenn ich jetzt einfach das so mathematisch finanziell anschaue, auf den Moment bezogen, ja, wenn ich das längerfristig anschaue, dann nein, dann glaube ich, ist auch ein Zeichen dafür, dass man das ausbauen will. Dass man sagt, doch, man hat dieses System eingeführt, in der Schweiz sozusagen ein Grundeinkommen für ältere Menschen, die älteren Generationen. Und gleichzeitig ist es auch, ja, ich glaube, es ist auch richtig und notwendig, dass man dieses System immer wieder neu verhandelt. Also man kann das Beispiel machen, als es eingeführt wurde. 48 war die Lebenserwartung von Männern in der Schweiz, war 65 Jahre. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass die Lebenserwartung extrem zugenommen hat. Also meine Lebenserwartung ist, glaube ich, 84, also sind plus 19 Jahre. Und gleichzeitig zeigt das halt auch auf, dass wir, selbst wenn wir die Grundidee aufrechterhalten wollen, dass es dieses Grundeinkommen, dass es diese Existenzbedarfdeckung weiterhin gibt, müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die ausgestalten und finanzieren wollen.
Okay, jetzt haben wir von dir eine differenzierte Stellungnahme, wie du das Ergebnis findest. Ich könnte mir vorstellen, bei deinen Eltern ist das klarer ausgefallen, die Bewertung der Abstimmung.
Ja, ich hatte ehrlich gesagt noch nicht Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Das ist, wir sind alle sehr, sehr beschäftigt, auch meine Eltern. Ich denke, wenn wir jetzt die statistische Wahrscheinlichkeit beiziehen, haben sie sich eher dafür ausgesprochen. Gleichzeitig ist es so, dass sie sicher in der glücklichen Situation sind, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass sie eigentlich finanziell in einer Situation sind, dass sie nicht darauf angewiesen wären. Und das ist ja so ein bisschen die Grunddiskussion. Also wenn man jetzt auch im Vorfeld, will man wirklich mit der Gießkanne an alle ausschütten oder gibt es andere Modelle, wo man eigentlich Leute unterstützen kann, die vielleicht mehr Bedarf haben als andere.
Aber das ist ja jetzt entschieden durch eine Mehrheitsabstimmung. Und das bringt ja so ein bisschen dahin, wir Deutsche haben ja so generell das Bild, die Schweizer sind reich und die Rentner werden es auch sein. Aber das Bild scheint nicht ganz zu stimmen. Ich lese von 15% Altersarmutsquote. Was heißt altersarm zu sein in der Schweiz?
Ja, also ich kann dir nicht die genauen Kriterien, kann ich dir nicht genau sagen, aber es ist tatsächlich so und das ist eigentlich auch bringt das an einen spannenden Punkt, dass wir letztendlich immer über Generationen diskutieren und dort innerhalb von diesen Generationen oder Altersgruppen halt auch die Tatsache akzeptieren sollten oder mit einbeziehen sollten in unsere Diskussion, dass es dort sehr, sehr große Unterschiede gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass es dort große Unterschiede gibt, dass man generell sagen kann, das hat sich auch in Corona gezeigt, dass eigentlich so die über 65-Jährigen eigentlich zu einer privilegierten Altersgruppe gehören zu einer privilegierten Generation. Man hat dort eigentlich früher ja auch von jung, erwachsen und alt gesprochen. Jetzt realisiert, es greift eigentlich viel zu kurz. Also wenn schon, muss man von den jungen Alten und von den älteren Alten sprechen. Und dass man dort eigentlich als Gruppe durchaus viele Mitglieder hat in dieser Generation, die eigentlich gut gestellt sind, und gleichzeitig gibt es dort auch Armutsbetroffene, und dazu ja, muss auch gesagt werden, dass es nicht nur aufgrund des Alters der Fall ist, sondern dass es dort auch diesen Gender Gap gibt natürlich, dass Frauen typischerweise weniger arbeitstätig waren, sie vielleicht auch getrennt haben und so weiter, und dort einfach auch schlechter gestellt sind, wie man aus den Zahlen lesen kann, als Männer. Also dort gibt es wie viele Faktoren, die letztendlich entscheiden, wie gut das jemand gestellt ist.
Die 8%, ist das jetzt eher eine symbolische Geschichte oder wird das wirklich was reißen und verändern an der Situation?
Beides. So wie ich es interpretiere, ist es sicher so, dass wenn du in einer Situation bist, wo du jetzt einfach 8,3% mehr Einkommen oder mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hast und wirklich einfach auf die AV baust und keine zusätzliche Pension aus dem Beruf hast oder keine selbstständige Vorsorge dir angelegt hast in deinem Leben, dann macht es sicher einen riesen Unterschied. Also 8,3% machen einen großen Unterschied für jemanden, der sonst nicht viel Rente bezieht. Die Schweiz hat ja mehrfach jetzt auch Großbanken gerettet. Das sind dann auch enorme Summen und so weiter. Und das hat wahrscheinlich jetzt auch eine Rolle gespielt, dass die Leute, oder das wurde auch als Abstimmungsargument halt beigefügt, dass man gesagt hat, wenn man sich das leisten kann, dann kann man sich eigentlich auch leisten, für die Ärmeren, Bedürftigen und Alten dort einen extra Effort zu leisten.
Ja, lass uns da noch ein bisschen mehr drüber reden, weil im Generationenhaus in Bern, denke ich mal, war das ja wohl ein Thema. Und wir, nochmal, um das nächste Klischee zu bedienen, denken, die Schweizer sind so ausgeglichene Temperamente, ne? Um die aus der Ruhe zu bringen, musste schon ziemlich was passieren. Aber beim Thema Rente, da kam sowas wie Emotion hoch. Ne? So lese ich das, so ist das über die Berge zu mir geschwappt. Wie wurde denn über die Abstimmung im Generationenhaus diskutiert? Was hast du da erlebt?
Es ist natürlich ein Thema generell in der Gesellschaft, und wir sind ja ein öffentlicher Ort mit irgendwie 120.000 Besuchenden im Jahr. Also das Haus ist voll und ich werde viel darauf angesprochen. Wir haben auch sehr viele Medienanfragen erhalten. Und wie so oft bei Abstimmungen versucht man dann halt auch teilweise komplexe Fragen mit einfachen Antworten zu bedienen. Dort werden dann häufig, in der Schweiz wird oft der Stadt-Land-Graben oder halt der politische Graben links, rechts als Ursache beigezogen. Das war diesmal nicht so stark, und diesmal wurde halt wirklich so die Frage, gab es so die einen Stimmen, die sagten, ja, das war jetzt wirklich der Graben zwischen Arm und Reich, und andere, die dann den Generationengraben als Ursache oder jetzt auch als Resultat davon in den Vordergrund gerückt haben.
Ja, Stichwort Generationengraben. Also ich habe mehrere Überschriften in Schweizer Medien gelesen. Generationenclash, Generationengraben und noch so ein paar schöne Formulierungen, die dasselbe meinen. Wenn ich auf euer Generationenbarometer schaue, ihr habt in den vergangenen 5 Jahren 3-mal ein Monitoring der Generationenbeziehungen in der Schweiz gemacht. Hat dich mit Blick auf die Erkenntnisse aus diesem Generationenbarometer das Ergebnis überrascht?
Im Vorfeld gab es verschiedene Umfragen. Es war eigentlich wie klar, dass es knapp werden würde. Und wenn wir jetzt die Nachbefragung anschauen, sehen wir auch, dass jetzt die Jungen, dass die Zustimmung kleiner war als bei den Eltern. Ich hatte auch Gelegenheit, natürlich mit verschiedenen nationalen Politikerinnen noch zu sprechen oder auch Politexperten, Expertinnen. Und dort war eigentlich die Überraschung auch nicht riesig, sondern es ist wirklich so, die Zustimmung war kleiner bei den jüngeren Generationen, und gleichzeitig wurde es auch mehrheitlich so gedeutet, dass man halt auch daraus interpretiert hat, dass es wahrscheinlich nicht das wichtigste Thema ist jetzt für die Jungen. Dass es dort wie Themen gibt, die einfach noch vordergründiger sind, dass sie wie sagen, ja, die AV, das ist weit weg. Und dass wir auch aus dem Barometer eigentlich lesen konnten, dass eigentlich das Vertrauen, das politische System bei den Jungen relativ groß ist. Also wenn wir zum Beispiel schauen, Nachhaltigkeit, wie können wir etwas gegen den Klimawandel machen, dann ist es eigentlich so, dass bei den älteren Menschen eigentlich die Männer sagen, ja, technologische Entwicklung, Elon Musk wird es richten für uns, er schießt uns nicht nur bis zum Mond, sondern er wird auch dafür sorgen, dass wir dort eine technologische Entwicklung haben, die den Klimawandel eindämmt. Die weiblichen Vertreterinnen, die sagen eher Verzicht, weniger Fleisch essen, weniger Mobilität und so weiter, ihr kennt das. Und bei den Jungen ist es eigentlich so, dass es über die Geschlechter gesehen sehr homogen ist und sie eigentlich sagen, die Politik, das politische System wird es eigentlich richten. Also Vertrauen ist dort grundsätzlich so, wie wir es erfragt haben, ist dort durchaus vorhanden. Und ja, der Aufschrei war jetzt, wie gesagt, auch nicht da. Und das lässt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass man sagt, ja, es ist ein Thema und gleichzeitig ist es weit weg. Wir haben andere Themen, die uns noch mehr beschäftigen als junge Menschen.
Mhm. Ja, lass uns da noch ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, ihr habt dieses Generationenbarometer dreimal gemacht, zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht. Wenn du die drei wichtigsten Ergebnisse nennst über die Zeitachse, welches Bild ergibt sich dann für das Verhältnis der Generationen in der Schweiz?
Ja, drei zu nennen ist schwierig, weil wir haben viele Sachen abgefragt und haben auch über die drei, ist auch spannend, der wir über die drei Ausführungen auch sehr unterschiedliche Resonanz gehabt. Also ich kann mich erinnern, bei der vorletzten Durchführung war es wirklich so die Frage nach den Beziehungsformen, also wollen junge Menschen mehr polyamore Beziehungen führen und so weiter. Diesmal war eigentlich die herausragende Erkenntnis war wirklich, dass wir feststellen konnten, der Generationengraben ist nicht der größte Graben in der Schweiz. Also nur etwa 25% über alle Altersgruppen sagen, es gibt einen Generationengraben. Das ist viel kleiner im Vergleich zu politisch links und rechts oder arm und reich oder Stadt und Land. Gleichzeitig, wenn wir dann in die einzelnen Altersgruppen gegangen sind, haben wir festgestellt, dass die Jüngsten, die 18- bis 25-Jährigen mit mehrheitlich, also mit 57% gesagt haben, doch, es gibt einen Generationengraben. Und dieses Resultat war neu, das hat uns sehr überrascht. Und natürlich haben wir dann versucht herauszufinden, woran das liegen könnte. Und dann waren wir nochmals überrascht, weil wir festgestellt haben, dass wenn wir schauen, wo fühlen sich die verschiedenen Altersgruppen am meisten diskriminiert, ist es so, dass die Jungen sich in der Arbeit am meisten diskriminiert fühlen, in der Arbeitswelt. Auch das war zuerst überraschend, weil ja, so die landläufige Meinung in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Deutschland, ist so, ja, ich müsste mir jetzt langsam Gedanken machen, als 46er, soll ich noch einmal Stelle wechseln, soll ich eine Weiterbildung im digitalen Bereich machen, damit ich Schritt halten kann und so weiter. Und bei den Jungen ist es so, dass wir auch feststellen, dass dort in Bezug auf die Arbeitswelt wirklich viele Vorurteile auch vorherrschen oder einfach auch die Frage ist, die Generation Z sind faul, die wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten, da gibt es viele Fragen, die fordern, sind viel mehr auf der Sinnsuche in der Arbeit, suchen mehr Flexibilität, wollen mehr Verantwortung übernehmen und so weiter. Und wir haben dann wirklich auch feststellen können, dass sich die Jungen wahrscheinlich diskriminiert fühlen, weil sie bei ihnen ja, ein Mangel an Erfahrung zugesprochen wird und sie einfach auch nicht die gewünschte Verantwortung übernehmen können. Und gleichzeitig ist es so, dass die älteren Generationen dieses Gefühl oder diese Einschätzung überhaupt nicht teilen. Und das ist wahrscheinlich etwas, das dann eigentlich das Gefühl des Missverstandenseins und der Diskriminierung bei den Jungen noch verstärkt.
Es ist hochinteressant, weil wir reden ja verstärkt über Altersdiskriminierung. Wobei das ja eigentlich ein neutraler Begriff ist. Mhm. Diskriminierung wegen des Alters. Mhm. Und wir beziehen das jetzt auf, ich sag mal, in der deutschen Debatte auch schon über 50-Jährige, die teilweise bei Bewerbungsgesprächen gar nicht mehr berücksichtigt werden. Mhm. Aber die Erkenntnis, dass es teilweise jungen Menschen aus anderen Gründen ähnlich geht, da habt ihr mit zu beigetragen. Finde ich eine sehr wertvolle Erkenntnis. Wenn ich jetzt nochmal auf die Schlagzeilen der Schweizer Presse zu sprechen komme, also Generationen-Clash, Generationen-Graben und so weiter, Siehst du durch das Abstimmungsergebnis da eine etwas, wie soll man sagen, eine Verstärkung dieser Tendenz? Oder ist das so ein bisschen der mediale Hype, der jetzt in die Kerbe reinhaut, die sich irgendwie aufdrängt auf den ersten Blick?
Was wir einfach wissen, ist generell, dass halt bei Abstimmungen immer ein bisschen das Thema mitschwingt, dass ältere Menschen, dass die Wahlbeteiligung dort höher ist, was dazu führt, dass irgendwie so der Medianwähler ist irgendwo, Medianwählerin so bei 52 Jahren, also Tendenz steigend. Also wir werden immer älter als Gesellschaft, ältere Menschen gehen mehr an die Urne. Und das ist, spielt natürlich insofern eine Rolle, dass es letztendlich den, demokratischen Prozess nicht eins zu eins irgendwo verfälscht. Und dort gibt es natürlich auch wieder, immer wieder die, Fragen, wie sollte man zum Beispiel die Stimmen, die bei Abstimmungen unter 40-Jährigen doppelt zählen. Es gab auch einen Vorstoß, der abgelehnt wurde, dass man das Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahren reduziert. Es gibt auch immer wieder Stimmen von Thinktanks, also Avenir Swiss oder auch die Autorin, Journalistin Madeleine Hoffmann, Deutsche, die bei uns auch einmal einen ganz spannenden Impulsreferat gehalten hat, hat sich auch dafür ausgesprochen, eigentlich das Stimmrechtsalter auf null zu senken, weil junge Menschen nicht unbedingt unmündiger sein als ältere und so weiter. Also ich glaube, das sind wie jetzt nicht nur in Bezug auf diese Abstimmung, sondern generell ist es eine Frage, wie man die politische Beteiligung halt sicherstellt über alle Altersgruppen.
Also ich fand das ja hochspannend im Schweizer Rundfunk. Ich glaube, es war SR Info, einen Beitrag zu sehen. Wird die Schweiz jetzt Vorreiter der Silberdemokratie in Europa, angelehnt an Japan? Also die Herrschaft der Silberlocken. Ne? Ich wäre auf die Frage gar nicht gekommen, aber wie gesagt, der Schweizer Rundfunk hat das ernsthaft diskutiert. Was meinst du dazu?
Du hast vorhin mal das Stichwort medialer Hype gebracht. Ich denke, es ist sicher spannend, das so auszulegen. Also ich denke, die Leute springen drauf auf. Wir sehen es wirklich differenziert. Wir glauben schon allein, also Diskussion dort, diese Unterschiede zwischen den Generationen zu machen, ist ja nicht unproblematisch. Also wenn man das, dazu hat ja auch der deutsche Soziologe Martin Schröder zum Beispiel viel Gutes publiziert und auch gesagt, letztendlich handelt es sich ja nicht um einen Generationeneffekt, sondern primär um einen Alterseffekt. Also junge Menschen haben andere Interessen und andere Einstellungen. Also wenn ich mich an mich selbst vor 25 Jahren erinnere, dann habe ich auch eine Entwicklung durchgemacht und werde diese hoffentlich weiterhin durchmachen. Also wir denken, das ist einfach, ja, es ist auch gefährlich. Ich glaube, es gibt Konfliktlinien zwischen älteren und jungen Menschen oder zwischen Generationen, wenn wir es so nennen wollen. Und gleichzeitig diesen Clash, wie er medial diskutiert wird, sehen wir jetzt aufgrund unseres Barometers nicht und sehen wir eigentlich auch in der Praxis nicht, wenn wir sehen, was hier für Dialog möglich ist im Haus, was wir für Projekte über Generationen hinweg machen können, glauben wir nicht an das Bild, das in den Medien teilweise gezeichnet wird.
Okay, also ich verstehe dich so, das Klima, sage ich jetzt mal, Gesprächsklima wird sich jetzt nicht wesentlich ändern durch diese Abstimmung und das wäre ja auch ein gutes Ergebnis. Ne? Ja. Würdest du trotzdem sagen, es ist doch schon ein Lehrstück, was man sich auch von jenseits der Schweizer Grenzen aus angucken sollte? Andersrum gefragt, glaubst du, wir Deutschen konnten was lernen aus dem, was ihr da gerade erlebt?
Ich glaube, das wäre anmaßend zu sagen, wenn ich jetzt, ich bin ja Doppelbürger, also so gesehen neutral.
Doppelt neutral.
Genau, ja. Oder nicht immer, also wenn es um Fußball geht, dann bin ich immer pro Deutschland. Das kann ich hier offenlegen. Aber sonst, ich denke, ich muss offen gestehen, dass ich wirklich das System in Deutschland dort zu wenig kenne. Ich bin sicher ein Fan des demokratischen Systems. Ich schätze auch den Dialog, Dialogkultur hier und so gesehen, ja, falls es irgendwann mal Interesse an einem Erfahrungsaustausch geben sollte, würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. Ja.
Gut, aber du denkst doch nicht konkret ans Auswandern, ja, eventuell nach Deutschland, weil Rentner in der Schweiz zu sein nicht mehr lustig sein wird in 20 Jahren.
Für mich ist vor allem auch entscheidend, was meine persönliche Situation ist, und ich gehöre sicher zu den sehr privilegierten Menschen und werde das sicher als Rentner oder wahrscheinlich weiterhin sein dürfen, ja. Nein, ich denke jetzt nicht ans Auswandern.
Und schon gar nicht nach Deutschland, oder?
Das, also wenn, dann nach Deutschland, dann stellt sich natürlich, ich denke, bei Deutschland ist das eine Frage wie nach der Generationenfrage. Also Deutschland ist da sehr vielfältig, und mein letzter Besuch in Deutschland war in Berlin, als wir dort verschiedene Kultur- und Ausstellungsprojekte rekognosziert haben. Also das war natürlich, also der Ausflug war toll, dort würde ich gerne leben, ja.
Ja, Mensch, von da rede ich gerade mit dir.
Ja, okay.
Hey. Ja, aber Abschlussfrage, du hast ja jetzt wirklich mehrfach gesagt, wir sollten nicht übertreiben und aus einem Abstimmungsergebnis ein Kulturthema machen und gar eine Trennungslinie betonen, die es vielleicht in dem Maße gar nicht gibt. Ich frage mal umgekehrt, was ist denn aus deiner Beobachtung und Erfahrung raus der größte Hebel für ein gelingendes Generationenmiteinander?
Wenn wir jetzt schauen, wenn wir sagen, es gibt keinen grundsätzlichen Graben, aber es gibt verschiedene Konfliktlinien, dann haben wir den Eindruck, eine Konfliktlinie ist sicher in der Arbeitswelt, es gibt verschiedene andere und so weiter. Und ich glaube, als Reaktion darauf ist es wirklich auch wichtig, das ganzheitlich dann anzuschauen. Oder andersrum, wenn wir feststellen, dass sich jüngere Menschen diesen Generationengraben sehen, wir haben auch festgestellt, dass sie im Vergleich eine viel niedrige Lebenszufriedenheit haben, dass sich diese verschlechtert hat. Also durchschnittlich ist die Lebenszufriedenheit in der Schweiz sehr hoch. Bei jungen Menschen hingegen gibt nur etwa ein Fünftel an, dass sie sehr zufrieden sind. Junge Menschen wiederum sind auch pessimistisch in Bezug auf die Zukunft. Schweizerinnen sind generell ziemlich pessimistisch. Rund 2/3 schauen pessimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft. Bei den Jungen sind es 80% und mehr. Und ich denke, das ist etwas, das sich verschlechtert hat und das man nicht einfach jetzt unter diesem generellen Generationenbild, ja, die Jungen, also diese Idee, dass die junge Generation, dass man pessimistisch wird, wenn man die junge Generation sieht, weil sie nicht mehr arbeiten wollen und so weiter, das ist eigentlich ja so alt wie die Menschheit. Das findet man bei Sokrates, Aristoteles und so weiter. Und das gehört wahrscheinlich auch irgendwo dazu, dass sich dann Jüngere auch abgrenzen können, emanzipieren, unsere Eltern auch den Spiegel vorhalten, was uns wiederum auch ein bisschen triggert, unser eigenes Verhalten zu hinterfragen und so weiter und so fort. Wir glauben halt wirklich, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu fördern, wenn wir diese Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, insgesamt angehen wollen, dass wir wirklich Generationenbeziehungen fördern. Und der erste Schritt ist eigentlich wirklich zuhören. Ich denke wirklich, es ist wichtig, dass in alle Richtungen, in alle Generationen, aber besonders jetzt auch die älteren Generationen, den jungen Menschen zuhören und versuchen, diesen Perspektivenwechsel zu machen oder auch Empathie zu entwickeln und sich dort einfühlen und versuchen zu verstehen, warum sie sich so fühlen, wie sie sind, was ihre Lebenswelt ist und so weiter. Und letztendlich, durch das dann Dialog möglich ist und dass dieser auf politischer Ebene geführt werden muss, medial wird das wirklich auch hinterfragen und auch vorsichtig sehen. Also die Medien haben dort eine große Verantwortung. Wir glauben auch, dass wir als Generationenhaus dort einen Beitrag leisten möchten, als Ort, wo der Dialog jenseits von politischen Grabenkämpfen möglich ist. Und letztendlich sind wir auch alle als Individuen gefragt, das in eigenen vier Wänden, diese Empathie zu üben, einen Dialog zu führen. Und dort stellen wir ja auch fest, dass bei allen Differenzen, die es vielleicht teilweise gibt, gibt es ja auch immer viele Gemeinsamkeiten. Hey, erzählt uns mal, wo erlebt ihr gelingende Generationenbeziehungen? Wo erlebt ihr ein Miteinander? Dann ist es eigentlich so, dass viele Leute sowohl auf privater Ebene Beispiele nennen können, sowie auch auf gesellschaftlicher Ebene Beispiele, Klimajugend und Klimaseniorinnen, die gemeinsame Sache macht. Und ich glaube, es ist spannend, auf diesen positiven Ereignissen, Beziehungen, Projekten aufzubauen und das dann eigentlich zu erweitern auf andere Fragestellungen.
Ein umfassender, ein flammender Appell eines Deutschschweizers, Schweizdeutschers. Till Grünewald, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in, ja, ich sage jetzt mal so ein Stück weit Befindlichkeit der Schweizer Gesellschaft aus dem Berner Generationenhaus heraus, aus dem Blickwinkel des Berner Generationenhauses heraus, zum Generationenhaus, zu dir und zu jüngsten Studien. Machen wir die Shownotes, machen wir die Links in den Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit deiner und eurer Arbeit im Generationenhaus. Ist wichtig.
Auch vielen ganz herzlichen Dank. Danke, Stefan, und allen Zuhörerinnen.